Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Es ist der 5. September, wir zeichnen auf zur Mittagszeit. Und bei mir sind heute Stefanie Dirks und Michaela Tix aus der Essener Energate-Redaktion. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Wir haben wieder mal eine Woche hinter uns, wo ein bisschen was passiert ist. Das ist, glaube ich, schön. So, da freuen wir uns, wenn wir was haben, worüber wir auch sprechen können. Und das ist heute sicherlich der Fall. Wir können, glaube ich, zum einen reden über vielleicht das Thema der Woche. Das ist der Bericht zur Versorgungssicherheit der Bundesnetzagentur. Und wir haben sicherlich noch ein, zwei mehr Themen, auf die wir eingehen können. Aber ich glaube, das Thema Versorgungssicherheit ist an so einem Tag wie heute gesetzt. Stefanie, du hast dich in dieser Woche mit dem Thema befasst. Du kennst diesen Bericht. Was kannst du uns dazu sagen? Was steht da drin?
Ja, also die Bundesnetzagentur hat sich in diesem Bericht angeguckt, wie viel flexible Kapazitäten wir brauchen im Jahre 2035. Hintergrund ist, dass wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind nicht weht, wir natürlich trotzdem Strom irgendwie haben wollen. Und das kann natürlich auch gerade im Winter mal länger der Fall sein. Das sind die sogenannten Dunkelflauten. Und die Bundesnetzagentur hat gerechnet, dass wir im Jahr 2035 22.400 Megawatt mindestens an zusätzlichen Kapazitäten brauchen und gibt in ihrem Bericht auch ganz klar mit, um diese Kapazitäten, um diese Leistung zu bekommen, brauchen wir Kraftwerksausschreibungen, einen Kapazitätsmechanismus.
Okay.
Mindestens 22 GW. Gibt es denn da eine Spanne in dem Bericht?
Ja, also die Bundesnetzagentur sagt, wenn sich die Energiewende verzögert, also sie nennt das verzögerte Energiewende, das wäre, wenn Nachfragekapazitäten nicht schnell genug erschlossen werden und wenn Speicher nicht schnell genug zugebaut würden, dann wären es noch mehr, und zwar 35.500 Megawatt. Nachfragekapazitäten, um das mal zu erklären, wenn weniger Strom da ist, kann man natürlich das auch abfedern, indem man weniger Strom nachfragt. Das kann man zum einen aus der Industrie heraus machen. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel gut, wenn jemand viel Kühlbedarf hat. Also große Kühlkammern lassen sich relativ flexibel fahren. Da kann man dann, wenn halt sehr viel Strom im Netz ist, kann man einfach das tief runterkühlen, und wenn nicht mehr so viel da ist, kann man die Temperatur wieder etwas anheben. Man kann aber auch zum Beispiel Elektroautos halt dann laden, wenn viel Strom im Netz ist, und wenn halt gerade kein Strom im Netz ist, dann lädt man sie halt nicht.
Okay, das heißt, die Bundesnetzagentur, die ja nun mal als Behörde zuständig ist für unsere Versorgungssicherheit, macht sich schon Sorgen, dass die Versorgung jetzt nach marktlichen Kriterien nicht unbedingt gewährleistet ist. Deute ich das richtig so?
Ja, also der Herr Müller, der Präsident von der Bundesnetzagentur, schreibt in seinem Vorwort zu dem Bericht, es müsse davon ausgegangen werden, dass ohne einen Kapazitätsmechanismus zu wenig Investitionen in zusätzliche Kraftwerke erfolgen werden.
Okay.
Es bedürfe daher eines Kapazitätsmechanismus. Frau Reiche hat das ja auch, die neue Bundeswirtschaftsministerium hat das ja auch ganz klar vor. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob die Bundesnetzagentur wirklich Sorge hat, weil das ist ja geplant. Also man muss jetzt nicht akute Sorge haben, dass es da zu einem Problem kommt. Aber es wird quasi dieses Anliegen unterstützt, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden müssen.
Das heißt, Frau Reiche darf sich da bestätigt sehen, beziehungsweise die neue Bundesregierung. Ja, aber es ist ja Teil des Koalitionsvertrags, dass wir in einem ersten Schritt Kraftwerksausschreibungen sehen werden. Da ist die Rede von 20 Gigawatt. Das Thema hatten wir hier im Podcast ja in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch schon häufiger. Stichwort Kraftwerksstrategie. Da warten wir ja drauf, aber zumindest ist jetzt sozusagen nochmal bestätigt, wir brauchen gesicherte Leistung, und sowohl Kraftwerksausschreibung als auch Kapazitätsmarkt sind sinnvolle Vorhaben. Und das wird doch sicherlich dann auch Frau Reiche irgendwie, wird sich doch da bestätigt gesehen haben.
Ja, also diese Zahl von der Bundesnetzagentur, die geht ja sogar darüber hinaus. Also man sagt ja mindestens 22 Gigawatt. Frau Reich ist von 20 Gigawatt ausgegangen, was schon oft als zu viel bemängelt worden ist. Ja. Und zur Einordnung, also ein Gigawatt hat ein sehr großes Gaskraftwerk. Also 22 Gigawatt würden jetzt 22 sehr großen Gaskraftwerken entsprechen. Man kann so Flexibilitäten auch anders zur Verfügung stellen, etwa über Biomassekraftwerke. Und man kann auch Flexibilitäten zum Beispiel über Batterien zur Verfügung stellen. Diese Flexibilitäten laufen dann aber in der Regel nicht so lange. Also ein Batteriespeicher kann maximal, sagen wir mal, bis zu 4 Stunden ausspeichern, dann ist der leer. Ein Gaskraftwerk, wenn ich das einmal angeschmissen habe, kann das natürlich sehr lange durchlaufen.
Und jetzt, was hast du so wahrgenommen, welche Reaktionen hat dieser Bericht hervorgerufen? Du hast ja jetzt ja schon verschiedene Erzeugungsmöglichkeiten angesprochen. Was für Reaktionen hast du wahrgenommen?
Ja, also gerade aus der Batteriebranche kommt dann auch die größte Kritik, was so ein bisschen an diesem Design liegt, weil der Bericht davon ausgeht, dass die derzeitige Leistung an Großbatterienspeichern überhaupt nicht wächst bis 2035, was sehr unrealistisch ist. Also es gibt sehr viele Projekte, die derzeit in der Pipeline sind. Im Moment haben wir ungefähr 0,8 Gigawatt an großen Speichern in Deutschland. Die Bundesnetzagentur schreibt das einfach fort. Da gibt es keinen Zuwachs. Bei Heimspeichern witzigerweise schon. Keine Ahnung, warum sie da differenziert.
Okay.
Sie wehrt sich auch gegen den Vorwurf und sagt, das wären realistische Annahmen. Aber warum sie da jetzt von einem kontinuierlichen Stand bei den Großbatterien ausgeht, das ist mir persönlich auch nicht klar. Und das ist sicherlich eine komische Annahme. Was die Bundesnetzagentur aber auch sagt, ist, dass in jedem Fall ja diese Flexibilitäten gebraucht werden. Und das gibt es auch Stimmen aus der Branche, die sagen, ja, die werden halt trotzdem gebraucht. Es wird beides gebraucht, Batterien und Gasspeicher. Also es gibt sowohl Leute, die glücklich sind mit diesem Bericht, als auch welche, die unglücklich sind. Wobei die Unglücklichen, das sind hauptsächlich, sage ich mal, aus der Batteriebereich.
Wir sind dann ja so ein Stück weit auch bei dem Thema Kraftwerkneubau. Das hattest du ja gerade auch schon erwähnt. Hast du denn irgendwie nochmal wahrgenommen, dass irgendjemand Bezug genommen hat auf die Kraftwerksausschreibungen? Also gibt es da irgendwie, das klingt doch so, als wäre der Bedarf da jetzt wirklich nochmal wissenschaftlich belegt, wenn man so will. Hast du das vernommen?
Es gibt ja auch schon einige Unternehmen, die in den Startlöchern sind, Gaskraftwerke zu bauen. Die haben sich sicherlich gefreut über diese Studie. Aber Ruben, da kannst du vielleicht mehr zu erzählen. Du hast ja den Redaktionsbesuch bei uns betreut.
Ja, genau. Also das ist natürlich jetzt ein Zufall, den wir so nicht haben planen können. Aber es fügt sich ganz gut. Denn wir hatten gerade in dieser Woche in der Essener Energiet-Redaktion einen hohen Besuch, wenn man so sagen möchte. Nikolaus Valerius war da, das ist der Chef der RWE-Tochter, die unter anderem für Gaskraftwerke zuständig ist, RWE Generation. Und er ist zu uns in die Redaktion gekommen, um ein Stück weit auch zu erläutern, wie RWE sich aufstellt auf die Kraftwerksausschreibungen, auf die das Unternehmen ja jetzt schon ziemlich lange wartet und andere Unternehmen tun das auch. Und das Thema hat natürlich jetzt mit diesem Versorgungssicherheitsbericht nochmal Fahrt aufgenommen. Und er hat nochmal untermauert, RWE steht bereit. Sie warten also sozusagen auf diese Ausschreibung. Wir wissen, da fehlt immer noch so ein Stück weit die gesetzliche Grundlage. Da laufen noch die Verhandlungen mit der EU-Kommission, dass wir endlich bei der Kraftwerksstrategie auch einen Gesetzentwurf sehen können. Da hat sich soweit nichts getan in den letzten Wochen, kann man, glaube ich, an der Stelle festhalten. Und deswegen wird man bei RWE vielleicht auch ein Stück weit ungeduldig oder ist es auch schon länger. Nikolaus Valerius hat bei uns nochmal klargestellt, RWE kann kurzfristig 3 Gigawatt an Kraftwerken zur Verfügung stellen. 3 Gigawatt, du hast eben eine kleine Beispielrechnung gemacht, Stefanie. Dann wissen wir, das ist schon ein bisschen, das sind 3 große Kraftwerke. Er sprach auch von 3 konkreten Standorten, wo RWE die Genehmigungsverfahren schon sehr weit vorangetrieben hat. Das ist einmal Weißweiler im Rheinischen Revier. Bisher ist das ein Standort von einem Braunkohlekraftwerk. Dann Förde und dann noch das Gersteinwerk. Das sind 3 etablierte RWE-Kraftwerksstandorte und RWE kann an diesen jeweils ein Kraftwerk bauen. Und was sie jetzt noch brauchen, ist dann tatsächlich irgendwie eine gesetzliche Grundlage und dann kann es losgehen. Nikolaus Valerius hat auch ganz klar gesagt, der Gesetzentwurf, den wir in der vergangenen Legislaturperiode gesehen haben, der hat nicht unbedingt dazu angereizt, Kraftwerke zu bauen. Da hat er deutliche Kritik geübt, hat sich aber auch optimistisch gezeigt, dass unter der neuen Regierung, also das, was alles von Katharina Reiche als neue Wirtschaftsministerin zu hören ist, dass er davon ausgeht, dass es einen pragmatischeren Ansatz bei den Ausschreibungen geben wird. Und RWE stellt sich da jetzt darauf ein, seine Gebote einzureichen.
Was meinst du denn mit pragmatisch? Also was wurde denn kritisiert?
Ja, er hat vor allem einen Aspekt herausgearbeitet, der aber auch anderen Marktteilnehmern übel aufgestoßen ist an diesem ersten Gesetzentwurf aus dem vergangenen Jahr, der noch die Handschrift von Robert Habeck trägt. Da war geplant, dass die Gaskraftwerke in den Ausschreibungen, die einen Zuschlag bekommen, nach 7 Jahren Laufzeit umstellen müssen auf Wasserstoff, und zwar vollständig. Wer da noch Gas verfeuert, der würde sozusagen seinen Anspruch auf Förderung verlieren. Und mit den ganzen Unsicherheiten, die den Wasserstoffmarkt begleiten, war das für die Marktteilnehmer also eine große Unsicherheit. Und Nikolaus Valerius hat es so formuliert, dass das war schon nahe an der Nicht-Investierbarkeit. Also da hatte sich schon große Sorgen gemacht, ob da überhaupt eine Auktion zu einem Erfolg führen kann. Wir haben ihn auch gefragt. Wir hatten ja eine ähnliche Situation gerade erlebt im Offshore-Bereich. Da gab es eine Auktion. Wir haben auch hier im Podcast drüber gesprochen. Da gab es keine Gebote für. Und das ist natürlich ein Szenario, was wir bei der Versorgungssicherheit, bei Gaskraftwerken unbedingt vermeiden wollen würden. Und da hat er sich aber auch optimistisch gezeigt, dass dieses Szenario so nicht eintreten wird.
Wobei man muss ja auch sagen, die potenziellen Wasserstofflieferanten auf der anderen Seite, die sagen ja auch, naja, für uns wäre so eine Vorschrift super, weil dann können wir planen, weil wir dann sicher Abnehmer haben. Wenn es so eine Vorschrift nicht gibt, dann wird es auch keinen Wasserstoffhochlauf geben, so die Drohung, weil wir dann nicht sicher planen können.
Diese Frage haben wir ja auch gestellt, als er da war. Und da hat er, also er hatte Zweifel, dass dieser Zusammenhang so in dieser Form tatsächlich besteht. Denn er geht davon aus, dass die Nachfrage, die großen Nachfrager im Wasserstoffmarkt nicht die Kraftwerke sein werden, sondern die kommen eher aus der Industrie. Und er sprach davon, wenn man jetzt sozusagen den Wasserstoff, die Wasserstoffnachfrage im Kraftwerkssektor verordnet, das wäre so, wie wenn der Schwanz mit dem Hund wackelt. Da müsste man vielleicht an anderen Stellen ansetzen. Also es wird sicherlich Anreize geben müssen im Bereich der Nachfrage, aber die sieht RWE nicht so sehr im Kraftwerkssektor.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass die meisten Unternehmen, die so Gaskraftwerke planen oder wahrscheinlich sogar alle, die Gaskraftwerke so bauen können, dass man sie dann auch umrüsten könnte auf Wasserstoff.
Darüber haben wir auch gesprochen. Bei RWE ist es so, dass alle neu gebauten Kraftwerke von Beginn an 50% Wasserstoff verfeuern können. Und RWE ist in Gesprächen mit den Turbinenlieferanten und hat da auch schon Vorverträge unterzeichnet, die alle im Prinzip einen Technologiepfad auch vorsehen auf eine Umrüstung auf 100% Wasserstoff. Also da hat Nikolaus Valerius sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass es da keine technischen Hürden geben wird. Also die Kraftwerke werden von Anfang an zu einem gewissen Prozentsatz Wasserstoff verfeuern können, auch wenn sie es sicherlich nicht von Anfang an tun, weil natürlich Gas sehr viel günstiger ist. Aber wenn es dann irgendwann zu einem Umstellen, zu einem Fuel-Switch kommen wird, dann sieht er da zumindest kein technisches Problem.
Aber wir hatten ja nicht nur Besuch diese Woche, sondern wir waren auch unterwegs. Michaela, du warst auf dem Energierechtstag in Essen. Vielleicht magst du ja mal erzählen.
Ja, das ist so das Klassentreffen der Juristen, kann man es vielleicht sagen. Dann muss ich das vorstellen. Ich war in der Essener Philharmonie, 400 Juristen auf einem Fleck. Hört sich jetzt auf den ersten Blick langweilig an, war es aber nicht tatsächlich. Also wir gehen da eigentlich jedes Jahr hin, um einfach mitzubekommen, was treibt denn die Juristen so im Energierecht rum. Ja, und da war auch eingeladen zu Gast die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur. Wir wissen alle, es gibt eine große Regulierungsreform in Deutschland. Die Bundesnetzagentur stellt die Weichen neu. Das liegt daran, dass die Bundesnetzagentur ja in der Vergangenheit deutlich mehr Macht oder Befugnisse zugesprochen bekommen hat und jetzt sich ihren Rahmen im wahrsten Sinne des Wortes selbst geben darf. Und ja, wie wir alle wissen, ist das in der Energiewirtschaft ja immer so, dass kaum eine Entscheidung der Bundesnetzagentur ohne Gerichtsverfahren zu treffen ist. Also ich glaube, vor dem OLG Düsseldorf und auch beim Bundesgerichtshof, da ist Energie auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und die Frage, die sich die Juristen jetzt auf diesem Jahr gestellt haben, ist einfach, muss sich die gerichtliche Kontrolle über die Entscheidung der Bundesnetzagentur ändern? Und da war die klare Antwort ja.
Wie?
Und wie, genau, das ist die große Frage. Also es gibt ja viele Entscheidungen, die auch wirklich ins Eingemachte gehen bei den Netzbetreibern, die wirklich darüber entscheiden, wie lukrativ ist das. Das heißt, da wehrt man sich ja. Erste Instanz bei einer Entscheidung, die die Bundesnetzagentur fällt, ist das Oberlandesgericht Düsseldorf. Da war auch die Vorsitzende Richterin zugegen, Frau Frister, die auch von ihrer Seite gesagt hat, das, was wir jetzt bisher gemacht haben, das war eine eingeschränkte Kontrolle, weil wir der Bundesnetzagentur auch einen gewissen Ermessensspielraum zugestehen mussten. Wir haben materiell geprüft, aber eigentlich nicht inhaltlich sind wir nicht so tief, also das OLG Düsseldorf glaube ich schon, aber der Vorwurf vor Ort war, dass das Bundesgerichtshof das eben nicht tut. Die Frage ist, wie weit steigen Juristen wirklich inhaltlich in Themen ein? Und da geht es wirklich um Formeln, da geht es um Berechnungen, um Fremdkapitalverzinsung, Eigenkapitalverzinsung. Da geht es wirklich ums Eingemachte. Und dann ist halt die Frage, wie weit müssen sich Richter auch jetzt inhaltlich damit befassen, um eine Art Kompensation leisten zu können, dadurch, dass die Bundesnetzagentur eben keine Verordnung über sich hat und sich ihre Regeln zum Stück weit oder zum großen Teil auch selbst geben darf.
Okay, ich stelle mir das jetzt in der Praxis durchaus anspruchsvoll vor. Juristen sind sicherlich alle gut ausgebildet im Rechtsbereich, aber wir reden hier ja vom Netzbetrieb, also da geht es ja tief in die energiewirtschaftlichen Spezifika hinein. Und wie tief tauchen die Richter dann tatsächlich inhaltlich da ein? Verstehen die überhaupt, was da dann im Einzelnen, wenn es um die Netzregulierung geht, wie die Vorgaben da sind? Wie wurde das diskutiert?
Ja, also ich glaube schon, dass sie schon auch heute relativ tief drin sind. Die Frage ist nur, wie weit sie sich beschäftigen möchten, oder?
Okay. Ne?
Und da gab es wirklich auch einen harschen Vorwurf tatsächlich vor Ort. Also es waren die beiden Chefjustiziare da von E.ON und EnBW. Und ein hartes Zitat war auch, dass das Bundesgerichtshof zumindest hart an der Verweigerung arbeitet, einen Rechtsschutz zu gewähren. Und da gab es auch im Nachgang schon bei LinkedIn schon ein bisschen Aufregung, auch auf meine Meldung, die ich gestern dazu geschrieben habe. Also da geht es tatsächlich darum, Also der Vorwurf lautet, dass der Bundesgerichtshof taucht bisher nicht viel ein oder möchte sich nicht so wirklich kümmern. Und wir können mit unseren Argumenten vorkommen, wir können auch Gutachten irgendwie anbringen, aber irgendwie werden wir nicht gehört mit unseren Argumenten. Und tatsächlich ist es in der Vergangenheit oft da der Fall gewesen, dass bei der Verzinsung, also da, wo es wirklich um die Gewinne oder Ergebnisse der Netzbetreiber geht, dass der Bundesgerichtshof sich wirklich oft auch auf die Seite der Bundesnetzagentur gestellt hat. Ne? Aber da ist jetzt die Frage, wie wird das künftig sein? Wie weit muss man argumentieren? Die Bundesnetzagentur selber ist auch dazu angehalten, halt, weil sie jetzt freier entscheiden darf, ihre Entscheidung auch deutlich umfassender zu begründen als in der Vergangenheit. Und da wird halt zu sehen sein, wie gucken die Gerichte drauf. Zweites großes Thema war natürlich, da waren natürlich auch viele Netzbetreiber, Juristen der Netzbetreiber vor Ort. Und Frau Haller war ja geladen und die ist ja auch eine deutlich meinungsstarke Juristin, die auch sagt, ich höre mir ihre Argumente alle an, aber ich bin hier auch ein neutraler Beobachter oder eine neutrale Behörde mit neutralen Beamten. Ich kann nicht nur Entscheidungen fällen, die den Netzbetreibern gefallen. Und da war von der Stimmung schon zu merken, dass die Netzbetreiber sich für ihre Verhältnisse, sie haben mit einigen Sachen auch Gehör gefunden. Also Frau Haller hat auch nochmal gesagt, wir gehen nicht sofort auf die dreijährige Regulierungsperiode über, sondern auf Wunsch auch der Branche lassen wir uns da ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, die wirkliche Verkürzung des ganzen Rahmens kommt erst 2033. Im Strom fängt das dann an. Und auch bei der Gewerbesteuer, bei der kalkulatorischen, was auch einen großen Posten bei den Netzbetreibern ist, ne, der auch für den Querverbund von Energieversorgern und Stadtwerken sehr wichtig ist, ist sie der Branche auch entgegengekommen und hat da einen großen Schritt gemacht. Aber sie sagt auch ganz klar, wir haben ein Problem in Deutschland mit den Energiepreisen. Wir können uns nicht nur auf die Seite der Netzbetreiber stellen und sie mögen die Argumente so oft wiederholen, wie sie möchten. Wir müssen auch für die Netznutzer sprechen und eine neutrale Position einnehmen. Und da war schon herauszuhören, dass wahrscheinlich der ganze Nestprozess, also die ganze Neuaufstellung ist ja noch in der Mache. Die Festlegungsentwürfe sind da. Wir werden da bald irgendwann zu Entscheidungen kommen. Aber es hörte sich jetzt nicht so ein, dass die Bundesnetzagentur nochmal einen großen Schritt auf die Netzbetreiber zugehen wird. Und das wurde halt gestern wirklich harsch diskutiert, aber auch sachlich und fundiert. Es ist immer wieder schön, da zuzuhören. Und die Argumente flogen hin links und rechts. Und man merkt schon, dass die Netzbetreiber so ein bisschen verzweifelter werden, weil sie merken, so richtig mit unserer Position kommen wir halt nicht durch. Aber deswegen, genau das Thema, was ich anfangs erwähnt habe, deswegen werden jetzt die Gerichte eine wichtige Rolle spielen. Das wird auch für uns in der Redaktion interessant zu beobachten sein. Frau Frister, wie gesagt, die Richterin hat schon angedeutet, dass sie bereit ist, sich inhaltlich tiefer einzubuddeln, als sie das bisher gemacht hat. Natürlich nur gemeinsam mit dem Senat. Die Frage wird jetzt sein, wie ändert sich der Bundesgerichtshof? Ne? Tauchen die wirklich tiefer ein? Und das wird wahrscheinlich eine Sache sein, die wir uns auch in der Redaktion in den nächsten Monaten und Jahren deutlicher angucken können. Weil ganz klar ist, und das wurde auch bei der Podiumsdiskussion ganz deutlich, jede Entscheidung, die die Bundesnetzagentur jetzt treffen wird, ne, gibt es jetzt zum Beispiel Rahmen oder Festlegungen, die Netzentgelte oder auch den Netzzugang betreffen, da wird einiges, also fast alles wahrscheinlich vor Gericht landen. Das wird schon uns die eine oder andere Nachricht bescheren.
Ja, und das sind ja so Themen, wo uns selbst als Energiefachjournalisten manchmal die Ohren flattern, weil es so kompliziert ist. Da kann ich mir vorstellen, dass man da als so Jurist auch mal ein bisschen mit Fragezeichen davor steht vor diesen Themen.
Ich höre so ein bisschen raus, dass für Juristen die Energiewirtschaft ein sehr lukratives Feld ist. Also da gibt es offenbar viele Mandate zu vergeben. Denn wenn du sagst, dass die Bundesnetzagentur, dass alles, was die Bundesnetzagentur festlegt, rechtlich hinterfragt wird, ja, dann kann man sich schon vorstellen, da kommt ein bisschen was auf uns zu und auch auf die Gerichte. Ja, dann haben wir, glaube ich, 2, 3 spannende Themen dieser Woche diskutiert. Stefanie, Michaela, herzlichen Dank. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt für den heutigen Tage?
Nein, wir sind ja hier in Frankfurt beim Sommerfest unserer Mutter, dem Deutschen Fachverlag. Und ja, wir würden jetzt gleich in den Feiermodus umgehen und das Wochenende einläuten. Und wir hoffen auch, dass Sie ein schönes Wochenende haben.
Jo, genau, dann würde ich mich anschließen.
Dem schließen wir uns an. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie erfahren alle weiteren Infos zu den Themen, die wir hier besprochen haben, in den Shownotes. Und nächste Woche gibt es die nächste Episode. Mal schauen, was uns dann beschäftigt. Und wir hören uns dann wieder. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.